Hi, herzlich willkommen zum tubalernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und heute darf ich dir die 7. Episode präsentieren und die hat den ganz bescheidenen Namen Alles, was du wissen musst. Ja, natürlich werde ich dir nicht alles verraten, was du wissen musst. Ich weiß ja auch gar nicht, was du alles wissen musst. Aber alles, was du wissen musst zum Thema Tuba, steht eigentlich in dem Buch, was ich dir heute vorstellen werde. Und dieses Buch ist neu erschienen beim Bärenreiter Verlag aus Kassel, wo ich mein Studium gemacht habe. Von daher freue ich mich, wenn ich Post vom Bärenreiter Verlag bekomme. Und dieses Buch heißt Die Spieltechnik der Tuba und ist von Jack Adler McKean. Und ich habe es in meinem Newsletter schon mal erwähnt, dass ich das Buch vorstellen will. Hier ist jetzt tatsächlich die Vorstellung. Wenn dich der Newsletter interessiert, geh auf tubalernen.de/newsletter. Kommt einmal im Monat. Da kriegst du alle Informationen zum Thema tubalernen.de und auch insgesamt Informationen zum Thema Tuba, zum Beispiel, wenn so ein neues Buch erscheint. Die Spieltechnik der Tuba und meine drei Themen heute sind: zum einen, wer ist überhaupt Jack Adler McKean, also der Autor. Das zweite Thema ist dann der Aufbau des Buches und die Zielgruppe. Und das dritte Thema ist, was habe ich gelernt und meine Meinung, meine abschließende Meinung zu dem Buch, ob ich es empfehlen kann oder eben nicht. Dann geht's jetzt los. Thema Nummer 1. Wer ist überhaupt Jack Adler McKean, der Autor des Buches? Jack Adler McKean ist Tubist und Tuba-Solist. Also hat viel Praxis in Ensembles, aber eben auch als Solist, ist international renommiert und ist sehr, sehr breit aufgestellt in seinem Tun. Denn er ist sowohl bei der zeitgenössischen Musik ziemlich aktiv, hat da Soloaufführungen und kammermusikalische Einsätze, ist aber auch sehr gut in historischer Aufführungspraxis, beziehungsweise hat da auch schon in verschiedenen Ensembles mitgespielt, wo man dann beispielsweise mit Serpent oder mit Offi Kleide spielen muss, was natürlich auch irgendwie so eine Zusatzqualifikation ist, die wenige Tubisten haben. Und Jack Adler McKean kann eben alles das. Er ist 1988 geboren, kommt ursprünglich aus Brighton. Das heißt, er ist jetzt gerade mal Anfang 30, genau, und hat studiert in Hannover und Manchester und ist aktuell am Royal Northern College of Music in Manchester und promoviert da. Und ist eben nebenbei, also neben dem Buch, was er hier rausgegeben hat, Die Spieltechnik der Tuba oder auf Englisch The Techniques of Tuba Playing, auch noch Herausgeber der Reihe Contemporary Music for Tuba. Also ist tatsächlich sehr, sehr vielseitig unterwegs und ein absoluter Experte, was die Tuba angeht. Dieses Buch, Die Spieltechnik der Tuba, ist in einer Reihe erschienen beim Bärenreiter Verlag. Also es gibt dann noch die Spieltechnik der XYZ. Also, was weiß ich, Fagott, Violine, Klarinette. Ich weiß nicht, zu welchen Instrumenten das alles erschienen ist. Genau. Und hier geht es eben tatsächlich um die Tuba. Das Buch ist zweisprachig, Deutsch und Englisch in einem Band, sodass man praktisch die Originalausgabe Englisch lesen kann und nebendran die deutsche Ausgabe. So, und so viel wollte ich eigentlich nur zu Jack Adler McKean sagen. Ich glaube, das reicht zu seinem Renommee. Und dann würde ich jetzt schon direkt zum zweiten Punkt kommen, und zwar den Aufbau des Buches und die Zielgruppe des Buches. Beginnen wir vielleicht zuerst mit der Zielgruppe. Das Buch ist natürlich für Tubisten, das ist logisch, denn es heißt ja Die Spieltechnik der Tuba. Aber es ist kein pädagogisches Werk, wie jetzt zum Beispiel Also sprach Arnold Jacobs oder so, wo dann jetzt dann Sachen drinstehen wie, ja, du musst dir ein Lied im Kopf denken und dann musst du das spielen und dann folgt irgendwie der Körper dem der musikalischen Vorstellung oder so, sondern es ist tatsächlich ein richtiges Sachbuch, in der die Dinge eben einfach sehr neutral erklärt werden. Und dementsprechend ist es auch insgesamt ein Buch für interessierte Musiker und vor allen Dingen auch für Komponisten. Das heißt, nicht nur der Tubist lernt was dazu, sondern der Komponist kriegt da ganz entscheidende Informationen und erfährt dann solche Sachen wie, wie hoch und wie tief kann eine Tuba überhaupt spielen und welche Tuba kann überhaupt was und was kann man eigentlich von einem gemeinen Profi-Tubisten erwarten. Und wenn man dann eben für Laienorchester oder Laienensembles schreibt, dann weiß man, dass man eben entsprechend um einiges weniger erwarten kann. Genau, also für Tubisten und interessierte Musiker. Und zum Aufbau, das Buch besteht aus 13 Kapiteln. Und ich gehe die Kapitel vielleicht einfach einmal durch. Vielleicht so einmal im Groben. Also am Anfang steht eine Einleitung, das ist Kapitel 1. Zu Kapitel 2 ist dann die Tuba-Familie, ein kurzer Überblick. Kapitel 3 ist Ventile und andere Stimmmechanismen. Kapitel 4 heißt Resonanzeigenschaften und Notationsprinzipien. Kapitel 5, 6 und 7 ist jeweils mit Klangressourcen überschrieben. Klangressourcen 1, 2 und 3. Klangressourcen 1 ist Grundlagen der Klangerzeugung. Klangressourcen 2 ist mikrotonale und nicht gleichstufige Klangerzeugung. Und Klangressourcen 3 ist Erzeugung von Luftgeräuschen, in Klammern ohne Lippentonklangerzeugung. Dann kommen Kapitel 8, 9 und 10. Und die sind überschrieben mit Klangmodifikation 1, 2 und 3. Klangmodifikation mit Lippen- und Gesichtsmuskulatur, Klangmodifikation mit Zunge, Vokaltrakt und weiteren Muskeln und Klangmodifikation 3, Instrumentalmechanik. Und dann kommt Kapitel 11, Klänge und Modifikationen von außen 1, Vokalisierung und andere Körperaktionen und 12, Klänge und Modifikationen von außen 2, zusätzliche Ausrüstung. Und dann kommt ein ziemlich umfangreicher Anhang, Kapitel 13 ist das. Da findet man dann beispielsweise Grifftabellen drin, und zwar zu allen gängigen Tuba-Modellen, zur F-Tuba, zur B-Tuba, zum Serpent, zur Offikleide, zur S-Tuba, zur C-Tuba. Was ich jetzt nicht gefunden habe, ist jetzt zum Beispiel die F-Tuba mit Quintventil, wie sie ja von Walter Hilgers üblicherweise benutzt wird, sondern halt die normale F-Tuba mit fünften um sechs und sechstem Ventil. Genau, also. Das ist so die grobe Einteilung in diese 13 Kapitel. Das heißt, wir haben am Anfang wirklich so einen Überblick in die Geschichte und in die klassischen Bauformen der Tuba und was da überhaupt so der Unterschied ist. Und dann geht es eben in, naja, ich sag mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kapiteln darum, wie das Tuba-Spielen im Einzelnen funktioniert und was da möglich ist. Und das ist, wie gesagt, alles sehr, sehr sachlich geschrieben, so dass man eben einfach sachliche Informationen und wissenschaftliche Informationen dazu bekommt, wie die einzelnen Dinge funktionieren und eben nicht so pädagogische Informationen, wo dann irgendwie in Bildern gesprochen wird oder wo dann irgendwas bewertet wird, dass das gut klingt und das weniger gut, sondern es geht tatsächlich einfach um das Was und natürlich auch das Wie im Sinne von, wie ist es möglich, wie ist es zu machen. Ja, und wie du gemerkt hast, haben wir ja zum Beispiel bei den Kapiteln Klangressourcen, haben wir Klangressourcen 1, 2 und 3. Und da merkt man dann eben, dass eben Themen angesprochen werden und auf unterschiedlichen Ebenen bearbeitet werden. Also ich gehe jetzt zum Beispiel mal in diese Kapitel 5, 6 und 7 ein, also Klangressourcen. Da haben wir zum Beispiel erstmal sowas wie Atmung, Dauer und Körperhaltung. Und dann haben wir sowas wie Lippentonklang erzeugen und physiologische Resonanz. Also da geht es dann tatsächlich um das, ja, um den Bass, also das Vibrieren der Lippen, um dass dazu eben der Ton entsteht. Dann geht es um Embouchure und Legato. Embouchure ist, das ist der Fachbegriff für den Ansatz. Das sind praktisch jetzt die drei Untereinheiten von Klangressourcen 1. Bei Klangressourcen 2 geht es um mikrotonale und nicht gleichstufige Klangerzeugung. Das heißt, da wird es schon sehr, sehr speziell. Das sind ja eigentlich Themen, mit denen der gemeine Hobbytubist in der Regel nichts zu tun hat. Also wann muss man schon mal als Hobbytubist irgendwo ein Viertel- oder ein Achtelton spielen? Das kommt eigentlich nie vor, aber es ist einfach unglaublich interessant für jemanden, der sich für die Tuba interessiert. Ich habe zum Beispiel auch schon, ich habe schon neue Musik gemacht, zeitgenössische Musik, aber mit Mikrotonalität zum Beispiel musste ich noch nie irgendwas machen. Und in Klangressourcen 3 geht es um die Erzeugung von Luftgeräuschen. Und das ist ja auch was, was eigentlich so in der klassischen Literatur, also ich sag mal in Musik bis 1950, so ganz grob, überhaupt nicht vorkommt, dass man eben Luftgeräusche auf der Tuba macht, das heißt reinbläst, ohne eben einen Lippenton zu erzeugen. Und so sieht man eben, dass diese einzelnen Kapitel wirklich vom Allgemeinen ins Spezielle gehen oder beziehungsweise vom Gewöhnlichen ins eher Außergewöhnliche. Auch wenn Jack Adler McKean das jetzt vielleicht nicht so gerne hören würde, dass ich das als außergewöhnlich bezeichne. Aber ich sage mal, ich gehe vom Hobbytubisten aus und für den Hobbytubisten ist dann Erzeugung von Luftgeräuschen oder mikrotonale Klangerzeugung doch außergewöhnlich. Und von daher kann ich das hier in diesem Zusammenhang mit tubalernen.de ruhig sagen. Jack Adler McKean sagt dagegen, die Tuba ist so ein junges Instrument. Im Grunde genommen braucht man gar nicht traditionelle und neue Klangerzeugungen zu unterscheiden. Oder Spielpraxen, sondern es ist eigentlich, ja, das Instrument ist so jung, dass man das eigentlich als Chance nutzen kann, dass man sagen kann, das gehört eigentlich alles zum ganz normalen Tuba-Spiel. So, das ist so, ja, der Aufbau des Buches und die Zielgruppe, wie gesagt, für Tubisten und Komponisten. Und jetzt komme ich schon zum dritten Punkt, und zwar zu dem, was ich aus dem Buch gelernt habe. Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich aus dem Buch natürlich ganz, ganz viel gelernt habe, denn es ist recht dick. Ich schaue gerade mal rein, es sind ja hier hinten im Anhang angekommen, so über 200 Seiten auf jeden Fall. Und das Buch hat A4-Größe, also es steht wirklich einiges drin, auch wenn die Seiten natürlich immer nur halb zu zählen sind, weil sie ja auf Deutsch und auf Englisch erschienen sind. Aber trotzdem ist für mich ganz, ganz viel zu lernen drin und ich kenne mich ja mit der Tuba schon recht gut aus, aber trotzdem habe ich noch viel dazugelernt. Und ich habe das jetzt mal so in drei verschiedene Kategorien aufgeteilt. Zum einen habe ich Kleinigkeiten gelernt, also Details, die ich vorher noch nicht wusste, wo ich praktisch vorher irgendwie das Grundprinzip verstanden hatte, aber wo ich praktisch so die Details eben noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, ich schlage jetzt mal eine Seite auf. Ach genau, hier geht es zum Beispiel um die verschiedenen Bauformen. Und zwar gibt es ja die Tuben mit Drehventilen und es gibt die Tuben mit Pumpventilen. Und die mit Pumpventilen sind in der Regel nach Sachshornart gebaut. Dazu muss man jetzt natürlich erstmal wissen, was ein Sachshorn ist. Ein Sachshorn war... Na, ist sowas, es sieht ein bisschen aus wie ein Euphonium und es ist ein bisschen enger gewickelt und hat praktisch mehr Windungen als jetzt ein Tenorhorn zum Beispiel. Und diese Tubas vom Sachshorn-Typ klingen eben anders als Tubas vom Bass-Tuba-Typ. Also die historische Bass-Tuba, die so um 1832, glaube ich, entwickelt wurde, ist ja doch so ein sehr längliches Instrument mit vielen geraden Anteilen und dann so eher ganz, ganz, ganz weichen Bögen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Klang. Und dazu lese ich jetzt einfach mal einen kleinen Abschnitt vor. Dann kriegt man auch einen ganz guten Eindruck, wie Jack Adler McKean schreibt, beziehungsweise wie sein Übersetzer übersetzt, weil ich werde es jetzt nicht auf Englisch lesen, sondern auf Deutsch. Tubas vom Sachshorn-Typ werden dort bevorzugt, wo klangliche Stabilität und Einheitlichkeit in den üblichen Lagen vorrangig sind, während Instrumente vom Bass-Tuba-Typ von Musikern verwendet werden, die eine eher formbare Klangfarbe schätzen, vor allem bei extremer Dynamik und weitem Ambitus. Schallwellen werden durch die Biegung eines Rohrs teilweise reflektiert und die komplexe kurvenreiche Rohrform beim Sachshorn-Typ beeinträchtigt die klangfarbliche Flexibilität. Dagegen hat der Bass-Tuba-Typ sanftere Bögen und lange gerade Rohrabschnitte. Der resultierende Mangel an Widerstand macht sie aber zwangsläufig weniger stabil in tiefer Lage, wie Berlioz in seiner ersten Einschätzung des Instruments anmerkte. So, also da habe ich jetzt zum Beispiel genauer gelernt, warum es bei mir so ist, dass meine B-Tuba stabiler ist als die F-Tuba. Zwar ist die B-Tuba nicht nach Sachshornform gebaut, aber allein dadurch, dass das Rohr natürlich bei der B-Tuba viel, viel länger ist als bei der F-Tuba, sind da mehr Windungen drin und somit hat die Tuba in der tiefen Lage mehr Stabilität. Die F-Tuba hat dadurch, dass das Rohr kürzer ist, das Format aber ungefähr das gleiche, weniger Windungen und sanftere Bögen und hat dadurch weniger Stabilität in der tiefen Lage. Das ist ja das, wo ich zum Beispiel an der F-Tuba ganz extrem viel dran arbeiten musste, als ich angefangen habe, F-Tuba zu spielen, dass eben diese tiefe Lage einfach stabil ist. Dafür ist an der F-Tuba der Klang viel, viel mehr formbar. Also ich kann viel mehr mit Obertönen arbeiten. Ja, und auch die Dynamik ist, ja, die dynamische Bandbreite ist eben sehr groß. Das war jetzt so das erste, ein Beispiel für die Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die ich gelernt habe. Also einfach Details, die ich vorher noch nicht so genau wusste, die ich zwar so intuitiv wusste, aber die mir noch niemand so genau erklärt hat. Dann ein Beispiel für eine zweite Kategorie, und zwar genaue Daten. Und zwar habe ich ja auch irgendwie viele Sachen vorher schon gewusst, aber jetzt weiß ich sie einfach sehr viel genauer. Also gehen wir zum Beispiel mal auf was ganz Simples ein, und zwar, was machen eigentlich die Ventile? Die Ventile verlängern ja das Rohr der Tuba und machen dadurch praktisch den Ton tiefer. Und dass das zweite Ventil eine kleine Sekunde, das erste Ventil eine große Sekunde, das dritte Ventil eine kleine Terz macht, das wissen wir irgendwie auch alle. Aber was das jetzt genau am Instrument ausmacht, das ist zum Beispiel jetzt hier auf Seite 50 in einer Tabelle ganz, ganz genau erklärt. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn ich das zweite Ventil drücke, dass dann dass die Gesamtrohrlänge des Instrumentes um 5,9% verlängert wird. Ja, also das sind halt wirklich so genaue Angaben, die man eben nicht so weiß. Also gehen wir davon aus, dass meine Tuba jetzt 5 Meter lang wäre. Stimmt ja natürlich nicht, die F-Tuba ist ein bisschen kürzer und die B-Tuba ist um einiges länger. Gehen wir davon aus, dass es genau 5 Meter lang wäre, dann hätten wir bei 5,9% hätten wir ungefähr 30 Zentimeter mehr, wenn wir das zweite Ventil drücken. 5,9, also ungefähr 6 mal 5, genau. Ja, das kommt ungefähr hin. Und das Ganze macht eben einen Halbton aus. Und ein Halbton sind circa 100 Cent. Also das sind einfach so genauere Daten, die ich noch nicht so genau wusste. Da habe ich mir noch was markiert mit den genauen Daten. Ah ja, genau, hier mit der Trichterabschneidefrequenz. Also da geht es zum Beispiel darum, dass du ab einer gewissen Höhe, ist es ja so, dass die Tuba eben einfach schwer zu spielen ist. Und jetzt weiß ich auch genau, warum das so ist. Denn es ist nämlich so, dass die Töne ja in der Regel reflektiert werden. Also wir haben ja diese Luftsäule, die im Instrument schwingt. Und diese Schwingungen kommen ja praktisch auch wieder zurück auf die Lippen. Und das ist ja sozusagen der Widerstand, den wir spüren, wenn wir eben mit Instrument spielen, jetzt im Vergleich zum Mundstück-Buzzing. Und die Trichterabschneidefrequenz, das sind praktisch die Frequenzen, die so hoch sind, dass eben diese Rückkopplung nicht mehr passiert. Da lese ich jetzt auch mal eine Kleinigkeit vor. Die Obergrenze vom Tonumfang eines Blechblasinstruments wird zwar letztlich vom Musiker festgelegt, dennoch hat das Instrument selbst eine Trichterabschneidefrequenz, oberhalb der keine modalen Resonanzen mehr vom Trichter zu den Lippen hin zurückreflektiert werden, sondern direkt durch den Trichter und in die umgebende Luft gehen. Ähnlich wie beim Megafon sind Töne oberhalb dieser Frequenz nicht stark zentriert und kontinuierliche Lippenklisern, die sind möglich. Ja, das wissen wir ja, also da brauchen wir eigentlich keine Ventile mehr in der hohen Klarinlage, sondern da kann man praktisch alles irgendwie ja, einfach spielen. Und das passiert eben ungefähr um den 10. Teilton, also das wäre jetzt bei der B-Tuba das eingestrichene D, genau. Und bei der F-Tuba das eingestrichene A. Das ist so der Punkt, wo ungefähr diese Trichterabschneidefrequenz liegt. Das heißt, ab da wird es unglaublich schwer zu spielen, weil wir eben keinen zentrierten Ton mehr haben, keine Rückkopplung mehr vom Instrument und das Instrument quasi nur noch als eine Art Megafon dient, also eine Verstärkung des Buzzings, was man auf dem Mundstück macht. Deswegen klingt es auch in der Lage einfach nicht mehr so schön, weil das Instrument eben nicht mehr mitschwingt. Genau, das waren so so genauere Daten, die ich eben nicht wusste. Und dann habe ich natürlich aber auch neue Dinge gelernt. Und da schlage ich jetzt auch nochmal was auf. Genau, da habe ich mir was markiert bei Mehrklänge, Multiphonics. Und zwar bin ich bisher eigentlich immer davon ausgegangen, dass Multiphonics das ist, wenn man eben einen Ton spielt und einen zweiten darüber oder darunter singt. Das ist aber tatsächlich falsch, sondern das ist eben halt einfach nur Spielen mit Singen. Multiphonics bei Blechbläsern sind was anderes und dazu lese ich vielleicht auch nochmal einen kleinen Abschnitt vor. Multiphonics bei Blechbläsern kommen dadurch zustande, dass die Lippenresonanzfrequenz bis zu dem Punkt destabilisiert wird, wo die Lippen sich gleichzeitig an zwei oder mehr Resonanzknotenpunkten befinden. Dieses Phänomen taucht oft in der Pädagogik auf, wenn die Embouchure-Muskulatur, also die Ansatzmuskulatur, noch nicht voll entwickelt ist. Dann wird manchmal von Doppelbuzzing gesprochen. Es kann aber auch verwendet werden, um sehr komplexe, instabile Klänge zu erzeugen, die größtenteils unabhängig vom Resonanzsystem des Instruments sind. Jetzt gehe ich ein Stück weiter. Um kontrollierbare Multiphonics zu erzeugen, muss zunächst ein Lippentonklang produziert und dann so weit nach unten gebogen werden, also das ist dieses Töne treiben, Töne binden, biegen, bending, nach unten gebogen werden, bis die nächst tiefere Spektralkomponente hörbar wird. Dann schwingt die Embouchure zwischen dem höheren Teilton und der Bending-Obergrenze des tieferen Teiltons. Schnell genug, um den Eindruck des gleichzeitigen Erklingens zu erwecken. Das Ergebnis kann als einzelner, komplexer Klang behandelt werden, bei dem die tiefere Tonhöhe aus der höheren Resonanz hervortritt. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht beim Üben. Und das ist ganz schön schwer, das zu machen, diesen Doppelklang, diesen Spaltklang eben hinzubekommen, indem man eben die Töne da runter bindet, bendet, biegt, genau. So, das sind zum Beispiel so Sachen, die waren jetzt mir völlig neu. Das sind natürlich auch Sachen, die man im traditionellen Spiel, auch wenn Jack Adler McKean das jetzt nicht hören will, dass das traditionelles Spiel ist, oder ich sag mal vielleicht im Laienspiel, so ist es vielleicht, ist vielleicht eine einfachere Klassifizierung, nicht braucht, aber die ja doch interessant sind. Und wenn du jetzt als Laientube bist, das interessant findest, kannst du das natürlich auch einfach ausprobieren und kannst damit spielen. Und man muss ja auch nicht immer alles zur Anwendung bringen, sondern tatsächlich ist es ja auch oft so, dass man, wenn man neue Dinge ausprobiert, dass es erstens an sich interessant ist, weil Lernen macht ja schließlich Spaß. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man bei solchen Sachen auch viel zum Thema Körpergefühl immer wieder dazulernt, sich selbst besser kennenlernt und das dann ja daraus eben Transfers auf sein normales Spiel eben übertragen kann. Genau, das waren so meine Learnings, also natürlich nicht alle, aber so die drei Kategorien, das heißt so Kleinigkeiten, Details, dann genaue Daten im Vergleich zu gefühlten Daten oder zu Erfahrungswerten und das dritte eben komplett neue Sachen, die ich jetzt auch noch nicht wusste, obwohl ich mich ja eigentlich mit der Tuba schon ja, recht gut auskennen, würde ich sagen. Zum Schluss meine Meinung zu dem Buch. Ich finde das Buch sehr gut. Es ist ein Kompendium. Man kann da drin im Grunde genommen zu allen Aspekten des Tuba-Spiels was lesen, auf sachlicher Ebene. Und das finde ich sehr gut, dass es eben kein methodisches Buch ist, kein pädagogisches Werk. Es geht nicht darum, wie man sich motiviert, irgendwas zu lernen. Es geht nicht darum, wie sich irgendetwas anfühlen soll, sondern es geht einfach darum, wie die Dinge funktionieren. Und das ist ganz nüchtern dargestellt von einem absoluten Spezialisten, einem absoluten Experten, Jack Adler McKean. Und dementsprechend kann ich dieses Buch empfehlen. Das Buch wird logischerweise verkauft und den ersten Link in der Beschreibung, da kannst du das Buch bestellen. Das ist vermutlich ein Amazon-Affiliate-Link. Dementsprechend verdienen wir mit der UMG Dirlos, also die Produktion von tubalernen.de, einen kleinen Anteil daran, wenn du das Buch über diesen Link kaufst. Du kannst das Buch natürlich auch gerne so googeln und ohne diesen Link kaufen, dann verdienen wir da nichts dran. Das bleibt dir überlassen, ob du uns unterstützen willst oder eben nicht. Dann würde ich dich noch bitten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, den Podcast zu bewerten, vielleicht einen Kommentar dazu lassen, das fände ich schön. Und natürlich, oder was heißt natürlich, und mal auf Google vorbeizuschauen. Wir haben nämlich jetzt seit kurzem einen Google Business Account und da kann man jetzt eben tubalernen.de auf Google rezensieren. Und wenn du uns da eine ganz bescheidene 5-Sterne-Bewertung da lässt, mit einer 4-Sterne-Bewertung sind wir auch noch zufrieden, dann würde uns das natürlich sehr freuen und eine nette Rezension, weil das macht tubalernen.de natürlich auch bekannter und dann können wir noch mehr Tubisten erreichen. Ja, und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du die natürlich immer mir persönlich als Mail schreiben an raimund@tubalernen.de. Ich beantworte die Mails in der Regel immer, nicht immer sofort, aber ich beantworte sie in der Regel immer. Und ja, dann war es das zu diesem Podcast. Die Spieltechnik der Tuba, denn da steckt alles drin, was du zum Thema Tuba wissen musst. Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss. Thank you.